Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich, dass ich euch heute mit dem Wort dienen darf. Es ist so, dass wir uns mit einem Pauluswort beschäftigen werden und uns davon inspirieren lassen werden. Bitte schlag den 2. Timotheusbrief auf und dort sind wir im 3. Kapitel. 2. Timotheus Kapitel 3. Wenn wir uns als Gemeinde bezeichnen, dann fällt sehr leicht der Begriff, wir empfinden uns als Endzeitgemeinde. Ich möchte euch sagen, dass die Überzeugung, dass wir in der Endzeit leben, nicht allein eine ist, die adventistische Gläubige haben. Es ist eine Überzeugung, die in der Christenheit mehr und mehr um sich greift, sodass hier in vielen Denominationen endzeitbegriffliche Überlegungen habt. Auch in der römisch-katholischen Kirche. Und gar nicht zu knapp. Also wer sich ein bisschen mit diesen Strömungen beschäftigt, merkt, jetzt fangen wirklich viele, viele, viele christliche Denominationen von der Endzeit zu reden an. Und alle sind sich einig, die Endzeit ist eine schwierige Zeit. Es ist keine Zeit, in der alles flott und glatt geht. Es ist eine Zeit der großen Trübsale, eine Zeit der Probleme. Nun, wir wissen, dass wir immer ein Problem haben, nämlich das ist das Problem der Ausgewogenheit. Geschwister, Ausgewogenheit, was ist das? Ausgewogenheit bedeutet, wir reden von der Zeit des Endes. Wir reden von den Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben in der Zeit des Endes, aber wir machen uns nicht kaputt damit. Versteht ihr mich, was ich meine? Versteht ihr nicht? Ich will es erklären. Wir verstehen das so. Der Punkt ist, dass man viel über Endzeit reden sollte, weil sie da ist. Wenn wir nicht darüber reden, versäumen wir etwas. Aber wir sollten nicht so darüber reden, dass alle nur mehr Angst kriegen. Das ist der Punkt. Und das passiert halt leider manchmal. Wir haben in unseren Reihen, und das gibt es auch in anderen Gemeinschaften, denkt nicht, Adventisten sind die einzigen, wir haben Leute, die sind regelrechte Endzeit-Freaks. Versteht ihr, was ich damit meine? Das sind also Leute, die so über die Endzeit denken, die sind auch spezialisiert auf viele Themen und so weiter. Und wenn du ihnen zuhörst, nach einer Viertelstunde kriegst du eine Beklemmung, kriegst Atemnot, dazu brauchst du nicht Covid, dazu genügt ein Endzeit-Freak. So, das ist also das eine Problem. Jetzt kommen wir und sagen, gut, das kann ja wohl nicht sein. Wir haben eine Botschaft der Hoffnung. Und dann gibt es viele Leute, die dann sagen, hey bitte, predige eine Botschaft der Hoffnung. Predige nicht über die Endzeit, das halten die Leute nicht aus. Aber das, liebe Geschwister, ist auch nicht ausgewogen. Denn das bedeutet, dass wir die Warnungen, auf die es aber ankommt, nicht hören. Warum? Wir wollen sie nicht hören. Warum? Weil sie uns seelisch zu sehr anstrengen. Versteht ihr mich? Das ist auch nicht ausgewogen. Das heißt also, Ausgewogenheit, und darum ringen wir, ist, du sollst die Gefahr der Zeit erkennen, du sollst sie richtig benennen, aber du sollst nicht extrem fanatisch plötzlich von Dingen zu reden anfangen, die du alle endzeitlich glaubst und am Ende stimmt es aber nicht. Und das bedeutet, du musst dich ständig korrigieren. Have you got me? Wunderbar, das ist gut. Das ist meine Predigt heute, um die es geht. Es geht um die Ausgewogenheit und es geht darum, dass wir die biblischen Warnungen auch wirklich sehen. Und gleichzeitig aber mit Zuversicht, so wie wir es heute in der Lektion im Hebräerbrief gelernt haben, mit Zuversicht in diese Zeit schauen. Wir lassen uns nicht kaputt machen. Gut, das war die Einleitung. 2. Mose Kapitel 3. Ich lese das ganze Kapitel in dieser Predigt mit euch. Wir beginnen in Vers 1. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menschen sein, die viel von sich halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die die Wollust lieber haben als Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Die ersten 5 Verse. Nun, wenn ich das so lese, dann erwarte ich mir für die letzte Zeit tatsächlich schwierige Zeiten. Und wenn ich das im Einzelnen ein bisschen anschaue, da werden Menschen sein, die viel von sich halten. Haben wir das heute? Menschen, die viel von sich halten. Die haben zwar keine gültigen Universitätsabschlüsse, und wenn sie welche haben, werden sie ihnen wieder genommen, aber sie regieren. Menschen, die viel von sich halten. Geizig. Geiz ist die Habsucht, das ist die Geldverführung. Geld ist das Wichtigste. Ist das heute so? Ruhmredig, oh ja. Hoffärtig, eingebildet. Lästerer. Leute, die Gott nicht als Gott stehen lassen, sondern stolz darauf sind, dass sie nicht an ihn glauben. Den Eltern ungehorsam muss ich nicht analysieren, oder? Undankbar. Das Fehlen von Dankbarkeit ist ein Zeichen unserer Gesellschaft. So empfinde ich es. Ungeistlich. Wenn du halt mit einem geistlichen Argument kommst, aber man müsste doch das Leben so und so und so gestalten und du argumentierst spirituell, dann bist du der Loser. Dann bist du der Gutmensch. Lieblos, ganz klar. Unversöhnlich, ja, ihr braucht nur in die Welt hineinschauen, die ganzen Krisenherde, die wir haben. Unversöhnlichkeit ist ein Markenzeichen unserer Zeit. Verleumder, ein Wort, das in diesen Tagen immer wieder mal vorkommt. Das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit. Verleumder, du weißt nicht mehr, wem du glauben sollst. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Man könnte sich auf die Position zurückziehen und sagen, das ist undurchschaubar. Vielleicht ist es auch undurchschaubar. Wem soll man glauben? Verleumdung ist an der Tagesordnung. Unkeusch, das ist ein altes Wort. Was steht in den modernen Übersetzungen? Zuchtlosigkeit. Zuchtlosigkeit. Naja, das ist etwas, das wir heute wirklich stark auch haben. Die sexuelle Revolution des 21. Jahrhunderts ist endgültig angekommen und zerstört unsere Gesellschaft von innen her. Wild, ungütig, Verräter, Frevler, das sind die, die sich an Gott vergehen, aufgeblasen. Das ist eine Wiederholung schon. Und jetzt kommt, die mehr lieben Wollust als Gott. Welche Antwort haben wir auf die ganze sexuelle Entfesselung, die wir heute haben, mit den ganzen LGBTQ-Sachen und alles. Welche Antwort haben wir? Wir würden sagen, ja, aus der Bibel geht das nicht. Der Gläubige sagt, das geht nicht. Aber die Menschen haben Wollust lieber als Gott. Und zwar insgesamt als Gesellschaft. Es ist so, als Gesellschaft. Und manche davon tun noch so, als ob sie gläubig wären, Schein eines gottseligen Wesens, aber sie sind es nicht wirklich. Sie gehen in dieser Gesellschaft mit all ihren Sünden trotzdem auf. Und wie viele Sünden dieser Gesellschaft, die wir gerade aufgezählt haben, haben wir auch in den Kirchen? Bis hin zu den sexuellen Sünden. Immer wieder neue Skandale. Seine Kraft verleugnen sie, solche meide. Ich glaube, dass zwischen Sodom und Gomorra und der heutigen Gesellschaft kein wirklicher Unterschied mehr besteht. Und wir wissen, was Sodom und Gomorra passiert ist. Es ist nicht mehr viel anders. Was müsste noch kommen, dass wir Sodom und Gomorra noch ähnlicher würden? Ich kann es mir nicht vorstellen. Meine Frau und ich waren mal unterwegs in Südtirol und da waren wir in Brixen eines Abends und da war eine Kirche offen und da bin ich reingegangen mit ihr und dann haben wir uns eine Predigt angehört. Nicht, dass wir Italienisch konnten, die Predigt war auf Deutsch. Ein Südtiroler Pfarrer hat gepredigt und er hat eine Endzeitpredigt gehalten. So gerade wie ich das jetzt mache. Hat eine Endzeitpredigt gehalten und ich habe ihm da, wir sind nicht gleich, er hat schon gepredigt, während wir reingekommen sind, wir haben so die letzte Viertelstunde gehört und ich war sehr ergriffen von dem, was er gesagt hat. Ein Mann Gottes, ein Priester steht da vor uns und sagt wirklich, das und das und das ist und das läuft falsch und so ist unsere Gesellschaft und wir als Gläubige müssen dem entgegenhalten. Er hat eine gute Predigt gehalten und er hat dann abgeschlossen mit der Schilderung eben dieser Zeit aus der Bibel, was ist die Endzeit? Und dann sagt er, das war einer seiner Schlusssätze, ich halte dafür, unsere Zeit, in der wir heute leben, ist eine solche Zeit. Dieses Erlebnis, Karin, liegt 7, 8 Jahre zurück. Nicht? Also da waren die unmittelbaren Entwicklungen, von denen wir heute reden und die uns heute so in unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, waren noch gar nicht da. Unsere Zeit, in der wir heute leben, ist eine solche Zeit. Wir lesen weiter bei Paulus, Vers 6. Das sind Leute, die hin und her in die Häuser schleichen und führen die Weiblein gefangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben. Ja, er spricht von einer Zeit der Übersexualisierung. Wir leben in einer solchen Zeit. Sie lernen immer da und können trotzdem nicht zur Erkenntnis kommen. Es wird immer schwieriger, unseren Missionsauftrag zu erfüllen, weil die Menschen in der Gesellschaft, die so aufgehen in all diesen Dingen, die Botschaft, die wir ihnen verkündigen möchten, gar nicht mehr verstehen. Sie können es nicht verstehen. Das ist das Problem. Sie lernen, können nicht zur Erkenntnis kommen. Gleicherweise wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen von zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Untüchtig zum Glauben. Das ist eine Aussage, die wir nur sehr schwer treffen, weil uns davor schaudert. Aber Paulus trifft sie. Untüchtig zum Glauben, sagt er. Menschen von zerrütteten Sinnen. Jannes und Jambres sind in der jüdischen Tradition Namen für die Zauberer am ägyptischen Hof, die dem Mose widerstanden haben, damit wir verstehen, wovon er hier redet. Ja? Also auch Zauberer. Und er sagt, sie werden es in die Länge nicht treiben, denn ihre Torheit wird offenbar werden, jedermann gleich wie auch jener Torheit offenbar ward. Ja, wir haben viele Probleme in der heutigen Zeit und manchmal denkt man, ja, wie weit können sie es treiben, ohne dass etwas geschieht, ohne dass hier Gerechtigkeit passiert. Das Wort Gottes sagt, irgendwann kommt auch ihre Zeit, in der sie zur Verantwortung gezogen werden. Und er sagt das auch für die Gemeinde, denn die Sache verschwimmt hier. Es ist nicht so, die Welt ist so und die Gemeinde, das sind nur die Guten. Das ist nicht der Punkt bei Paulus hier. Er lässt uns vermuten, dass wir auch in der Gemeinde von diesen und ähnlichen Problemen betroffen sind. Und das ist leider der Fall. Ich hasse es, das zu sagen, aber es ist im Lauf meiner seelsorgerlichen Tätigkeit mir bewusst geworden, ich nenne nur ein Problem, sexueller Missbrauch Minderjähriger. Wir können nicht sagen, wir haben das nicht. Und es ärgert mich furchtbar, dass wir das nicht sagen können. Das heißt, dieses Problem, dass die gesellschaftlichen Denkungsarten und Lebensweisen sich in die Gemeinde hinein fortsetzen, ist vorhanden und ist auch ein Zeichen der Endzeit. Vers 10. Du aber, sagt er zu Timotheus, bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld. Man könnte fast sagen, das ist jetzt eine Aufzählung im Kontrast zu dem, was Paulus vorher aufgezählt hat. Also auf der einen Seite hast du die Leute, wie sie beschrieben werden, in den vorherigen Versen, lieblos, unversöhnlich, Verleumder und so weiter, unkeusch. Und jetzt hast du das Gegenstück. Meine Weise, meine Meinung, mein Glaube, meine Langmut, meine Liebe, meine Geduld. Und dann spricht er meinen Verfolgungen und meinen Leiden, die mir widerfahren sind. Und er sagt auch wo? Zu Antiochien, zu Ikonion, zu Lystra. Wo könnte man denn das nachlesen, was dem Paulus da passiert ist? In Ikonion, in Lystra, in der Apostelgeschichte. Und was ist ihm da passiert? Er wurde ausgepeitscht. Er wurde gesteinigt. Er wurde ins Gefängnis geworfen. Es ist ja überhaupt ein Wunder, dass er manche dieser Torturen lebendig überstanden hat. Nicht? Paulus kommt und sagt, du willst ein Christ sein? Zeig mir deinen Rücken. Du willst ein Christ sein? Zeig mir deinen Rücken. Er kann seinen Rücken zeigen und dann sieht man die Spuren. Welche Verfolgungen ich da ertrug und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und dann kommt dieser Satz, der muss uns in den Ohren klingen. Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Habt ihr das gewusst? Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Wenn du dein Christentum wirklich auslebst, dann kannst du nicht anders, als in Widerspruch zu der Gesellschaft zu leben, die rings um dich ist. Wir sind berufen zu diesem Widerspruch. Und da geht es um Moral, um Echtheit des Glaubens. Wenn unser Christentum darin besteht, dass wir alles mitmachen, vielleicht auch in dem Sinn, dass wir zum Schein etwas mitmachen, wenn das unsere Auffassung ist, dann wird es schwierig. Denn es ist tatsächlich so, dass wir am Ende nicht auskönnen. Dort, wo du dich bekennst, wirst du den Widerspruch derer ernten, die Gott hassen. Wir können in Zeiten wie diesen, wo die Gesellschaft so massiv verändert wird, nichts anderes erwarten als Verfolgung. Ich nehme wiederum ein Beispiel, das ganz leicht nachzuvollziehen ist und viele von euch haben es vielleicht sogar schon erlebt. Versucht doch mal, euren biblischen Standpunkt zum Thema Homosexualität in der Gesellschaft argumentativ einzubringen. Versucht das mal. Was wird passieren? Ja, da fangen wir dann an zu schweigen, denn wir wollen ja auch niemanden provozieren und es ist ja auch gut, die Leute nicht zu provozieren, denn viele, mit denen wir da diskutieren würden, sind sowieso nicht belehrbar und wir würden uns praktisch nur als Futter für ihren Hass ihnen vorwerfen. Es ist also auch klug zu schweigen, aber kann das ewig so weitergehen mit Schweigen? Glaubt ihr nicht, dass man uns irgendwann einmal vor die Wahl stellen wird und sagen wird, wie ist das jetzt mit euch Adventisten? Können wir euch als in der modernen Gesellschaft angekommen betrachten oder seid ihr ewig gestrige homophobe Leute? Das ist ein Problem, oder? Alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Und wir werden natürlich dann falsch dargestellt. Was war das Kennzeichen? Verleumdung. Könnt ihr euch erinnern? Verleumdung. Braucht nicht damit rechnen, dass euch dann irgendjemand eine faire Chance gibt, euren Standpunkt darzustellen. Die klassische Reaktion wird sein, dass alle entrüstet sind und wie furchtbar und fertig und Emotionswelle wird über euch geworfen. Ihr habt überhaupt keine Chance, einen vernünftigen Satz zu sagen. Warum weiß ich das so genau? Weil ich das schon erlebt habe. Genau das, mit diesem Thema, in diesem Zusammenhang. Nun hat die Bibel eine besondere Haltung zur Verfolgung. Einerseits warnt sie vor der Verfolgung, sie sagt, sie kommt auf uns zu. Andererseits ruft sie aber nicht zu revolutionärem Handeln auf. Ihr versteht revolutionäres Handeln. Also das ist jetzt nicht, wir gründen eine Geheimgesellschaft und arbeiten da irgendwas dagegen oder so. Das sollen wir nicht machen. Sie warnt vor der Verfolgung. Sie ruft aber nicht zu revolutionärem Handeln auf, sondern dazu, die Verfolgung zu erdulden. Wann immer die biblische Botschaft benutzt wurde, politische Umstürze herbeizuführen, ist das daneben gegangen. Die berühmtesten Beispiele der Geschichte kann ich euch gleich nennen. Das sind die Kreuzzüge. Das ist genauso wie der Dschihad. Immer wo sowas probiert wird, das geht daneben. Da gibt es keine Bekehrungen danach. Ein weiteres Beispiel sind die Bauernkriege aus der Reformationszeit. Da hat man auch versucht, das Evangelium zu einer Sozialrevolution umzumünzen. Das funktioniert nicht. Und Gott steht nicht hinter solchen Versuchen. Das muss uns auch klar sein. Gott steht nicht hinter solchen Versuchen. Ja. Die biblische Botschaft soll die Gesellschaft von innen her verändern. Darum sind Gläubige in dem Sinn auch keine Gesellschaftsrevolutionäre, keine politischen Revolutionäre, sondern Gläubige sind Missionare. Das ist was anderes. Gläubige sind Missionare. Das hindert sie aber nicht, in einer christlichen Art ihre Meinung auch den Mächtigen zu sagen, um sie zum Nachdenken und Umdenken zu bringen. Wenn da Dinge geschehen, die schwierig sind, wenn da Dinge geschehen, die die Freiheit der Menschen, eigene Entscheidungen zu treffen, eingrenzen, dann ist es schon Christenpflicht, offen darüber zu reden. Weil es darum geht, diese Freiheit zu bewahren. Warum brauchen wir diese Freiheit? Gewissensfreiheit, Entscheidungsfreiheit, religiöse Freiheit. Das ist eine der Grundbedingungen für eine gut gelingende Mission. Dass wir die Zeiten der religiösen Freiheit, als sie unangefochten stand, so schlecht genützt haben, ist eine Schande für uns. Aber wisst ihr, dass Ellen White sagt, was wir in den guten Zeiten nicht haben, tun können oder wollen, müssen wir in den schlechten Zeiten tun. Es bleibt uns sowieso nicht erspart. Wir haben gute Zeiten versäumt in den letzten Jahrzehnten. Ich meine, dass wir als Gemeinde so stagnieren in Europa und kaum wachsen, in manchen Ländern sogar kleiner werden, das ist eine Katastrophe. Das hätte nicht passieren dürfen. Die gute Zeit hätten wir nützen müssen, missionarisch. Haben wir nicht im ausreichenden Sinn getan, leider. Die Bewahrung der religiösen Freiheit ist ein hohes Gut, das sich die Gläubigen nicht widerstandslos nehmen lassen sollen, obwohl es ihnen am Ende, und das wissen wir aufgrund von Offenbarung 13, doch genommen werden wird. Doch jedes Jahr, in dem wir noch in religiöser Freiheit agieren können, ist ein gutes Jahr für die Arbeit im Weinberg des Herrn. Darum müssen wir aufwachen, die damit verbundenen Probleme erkennen, analysieren, ihnen entgegenwirken. Aber wir haben ein Problem. Verzeiht, dass ich heute sehr ehrlich bin mit euch, aber ich will das nicht beschönigen. In der Geschichte unserer Kirche kann ich mich nicht erinnern, dass wir die Herausforderung einer totalitären Entwicklung in der Gesellschaft jemals bestanden hätten. Vielleicht habt ihr das noch nie so gesehen, aber als Gemeinde haben wir angesichts des Totalitarismus, egal wo er uns begegnet ist, rechts, links, völlig egal, immer versagt. Das ist auch der Grund, warum das Ende noch nicht da ist. Wir haben noch nie gezeigt, dass wir auch in harten Zeiten als Gemeinde zusammenstehen, unsere Prinzipien durchziehen, sie nicht verraten und einfach unserem Auftrag, nämlich der Mission, folgen. Das haben wir noch nicht gezeigt. Wir halten uns leider nicht fern von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die antigöttlich sind. Und von der Gemeinde kommen teilweise Ratschläge, die viele Geschwister verwirren, weil sie die Diskrepanz dieser Ratschläge zu unserem Auftrag fühlen. Also ich rede hier, um ein historisches Beispiel zu nennen, von einem Brief der deutschen Gemeindeführung schon im Ersten Weltkrieg, aber auch im Zweiten Weltkrieg an die Nazis, wo versichert wurde, dass die Adventisten gute Bürger sind und so weiter, die Obrigkeit achten und so weiter. Und Geschwister, die meinten, sie sollten den Sabbat halten, oder Geschwister, die meinten, auch im Krieg gilt das Gebot, du sollst nicht töten, die haben hier wenig Unterstützung gefunden von der Gemeindeführung. Und das Ganze war so schlimm, dass eine eigene Abspaltung entstanden ist, die bis heute existiert, schon über 100 Jahre lang. Die sogenannten Reformadventisten. Bitte denkt nicht schlecht über diese Leute. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Und sie haben in einigem, was sie sagen, über uns absolut recht. Habt keine Angst, ich bin nicht abgefallen vom Adventismus. Ich sage einfach jetzt nur, wie es ist. Und wisst ihr, dass die Gemeindeführung, es war nach dem Jahr 2000, ja sogar so weit gegangen ist, sich tatsächlich für das Fehlverhalten im Dritten Reich zu entschuldigen, öffentlich zu entschuldigen. Und das war gut. Das war ein gutes Statement, was Sie da gebracht haben. Ich werde nur leider den Verdacht nicht los, dass das auch deshalb geschehen ist, weil es vor 20 Jahren opportun war, das zu machen. Warum hat man das nicht früher gemacht? Auch wir haben gewartet, bis alle, die es betrifft, gestorben sind und haben es dann gesagt. Und da sehe ich wenig Unterschied zu dem, wie die Welt agiert hat. Ja? Und eine Entschuldigung der Gemeinden, die von links gerichtetem Staatsterrorismus im Ostblock betroffen waren, in tiefstes Spitzel- und Überwachungswesen verwickelt waren, das ist auch wahr für die Gemeinde, da ist mir bis heute nicht bekannt, dass ich irgendwer entschuldigt hätte. Also, wir träumen davon, dass wir die Endzeit bestehen, oder? Aber in den tagtäglichen Problemen, die wir angetroffen haben in den letzten 70, 80 Jahren, da wären wir nicht bereit gewesen. Wie bin ich dankbar, dass die letzten Prüfungen noch nicht da sind? Ich bin froh, dass die noch nicht da sind. Denn wir müssen uns noch entwickeln, um diese zu bestehen. Mit den bösen Menschen aber und Verführerischen, Vers 13, wird je länger, je ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist. Denn du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, für wie viele Leute gilt das hier? Weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christum Jesum. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Also auf der einen Seite die Beschreibung der Gottlosigkeit, die Beschreibung der letzten Zeit. Auf der anderen Beschreibung, da ist jemand vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Was ist das Geheimnis? Warum gibt es solche Leute, die zu allem guten Werk geschickt sind? Was macht den Unterschied? Und es ist ganz klar, den Unterschied macht das Wort Gottes. Dieses Wort, das muss im Zentrum stehen, im Zentrum unserer Lebensweise, im Zentrum unserer Handlungen und auch die Verkündigung dessen, was da drinnen ist, muss im Zentrum unseres Interesses sein. Interessant an der Stelle ist in Vers 13 der Hinweis auf die Verführung. Die Verführung ist allgegenwärtig, sie betrifft die Verführer sogar selbst. Da gibt es also Leute, die sind im Dienst irgendwelcher Machenschaften, aber sie sind nicht allein die, die an den Drähten sind. So manche stellen sich das so vor, nicht? Da gibt es also irgendwelche Verschwörungsclubs und wenn du die hast, dann weißt du, dann passiert nichts mehr. Leute, so einfach ist es nicht. Wenn das alles im Dienste des Teufels steht, der die Welt mit seiner Schaukelei immer extremer in Schwierigkeiten bringt, sodass nach dem Wort Jesu die Leute bange sind vor dem, was da kommen wird, denn das ist es ja, worum es geht. Wenn das tatsächlich so ist, dann braucht ihr doch nicht glauben, es gibt einen Zirkel von Leuten, die haben das alles voll in der Hand und die werden das dann managen. Nein, es gibt mehrere. Und die sind auch gegeneinander. Es herrscht große Uneinigkeit. Da gibt es einen Kampf um die Weltherrschaft hinter den Kulissen, den können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist nicht auf einen Punkt zurückzuführen, wo da gewisse Leute sitzen und gewisse Dinge tun, einer gewissen Loge angehören oder sowas. Das sind simplistische Ansichten, Freunde. Das ist viel komplexer. Aber es ist eigentlich egal. Das ist das Reich des Satans. Diese Verführung bedeutet, der Satan lässt mal die gewinnen, eigentlich völlig egal. Wenn ihr da Stellung bezieht und glaubt jetzt, die sind die Guten oder die sind die Guten, werdet ihr immer enttäuscht werden, immer. Und sowieso getäuscht sein. Denn das ist das Werk des Satans. Er macht das, ist, man könnte jetzt sagen, nicht, da gibt es ja das Argument Jesu, nicht wenn das Reich des Teufels mit sich selbst uneins wäre. Das geht ja nicht, nicht, der muss ja einig sein, sonst ist er ja fertig. Das ist heute eine andere Zeit, als Jesus, wie er damals argumentiert hat. Heute ist es tatsächlich so, dass das der Trick ist. Du bringst vieles gegeneinander auf, wartest, wie sich's niederschaukelt, und im entscheidenden Moment kommt dann der Move, die Entscheidung, die dann alles dorthin führt, wohin es der Teufel haben will. Der einzige Ausweg, dem zu entgehen, denn auch die Verführer werden verführt werden, der einzige Ausweg, dem zu entgehen, ist die Schrift. Und die Schrift gibt uns ein anderes Zentrum. Die Schrift sagt nicht, studiere die Verschwörungsgewebe der Endzeit. Das sagt die Schrift nicht. Die Schrift sagt, studier das Wort Gottes. Studier, woher die wirkliche Bedrohung kommt und sei gewarnt, wenn sie kommt, damit du sie erkennst. Unser Geschäft ist also die Orientierung am Wort, die Verkündigung desselben. Die politisch-gesellschaftlichen Tagesereignisse, die nehmen wir zur Kenntnis, beziehen aber keine Stellung. Es ist mir sehr wichtig, was ich jetzt sage. Wir beziehen keine Stellung. Wir unterstützen nichts. Wir besinnen uns auf unseren Auftrag, das ist die Verkündigung der Wiederkunft des Herrn. Ich gebe keine Empfehlung, in gar keine Richtung, niemandem. Alles, was wir empfehlen, führt dazu, dass der Teil der Gemeinde, der andere Meinung ist, nicht mehr mit uns geht. Wir müssen klüger sein. Klüger. Wir wollen auch nicht vergessen, um die besondere Gabe der Geisterunterscheidung zu beten. Das ist eine besondere Gabe, die bei Paulus erwähnt wird. Geisterunterscheidung. Es kann nicht sein, dass die gesellschaftlichen Diskussionen auch die Gemeinden spalten. Das ist leider Fakt. Wir erleben diese Dinge jetzt. Es kann nicht sein, es darf nicht sein. Wenn in den Gemeinden sich Gruppen bilden, die den gesellschaftlichen Diskurs, wie er gerade stattfindet, eins zu eins widerspiegeln, dann kann das nur problematisch sein. Das bedeutet nämlich, dass beide Gruppen oder alle drei Gruppen oder alle fünf, egal was, die hier einander gegenübertreten, nur die Brille aufhaben, die ihnen die jeweilige gesellschaftliche Bewegung, der sie mehr vertrauen, aufgesetzt hat. Wo ist hier eigenständiges Denken? Wenn wir eigenständig denken, nimmt uns das aus diesem Diskurs der Gesellschaft heraus und beschert uns eine tatsächliche eigene Orientierung und Position. Und es geht immer um dasselbe, es geht um die zwei Gräben, links und rechts, egal wie ihr das nennen wollt. Die müssen vermieden werden. Um ganz konkret zu werden, ich nehme jetzt ein Beispiel, damit ich mich klar ausgedrückt habe. Verzeiht mir, dass ich dieses Beispiel nehme. Manche werden sagen, hätte ein anderes genommen. Ich nehme jetzt dieses. Ganz konkret. Es gibt keinen Genozid im Donbass. Gibt's nicht. Von dem dann ein gewisser Herr seine Landsleute retten müsste mit Panzern und Granaten. Und auf der anderen Seite, Leute, die NATO meint es tatsächlich nicht gut, wenn sie seit über 20 Jahren ihren ehemaligen Gegner immer mehr in die Enge treibt und damit einen neuen, furchtbaren Gegner schafft. Wo wollt ihr jetzt sein? Auf welcher Partei wollt ihr sagen, die haben recht? Seid doch klüger. Beide Seiten spielen mit dem Feuer. Es gibt keine Good Guys in dieser Geschichte. Und ich wiederhole mich jetzt, das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit. Deshalb können wir in der Gemeinde weder die eine noch die andere Seite vertreten, sondern haben nur eine Antwort, humanitäre Hilfe und die Predigt des Evangeliums. Das ist unser Job. Dasselbe Prinzip gilt natürlich auch für die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft. Wir alle sehnen uns nach Frieden, nach der guten alten Zeit, in der wir in Ruhe in Urlaub fahren konnten. Wird sie je wiederkommen, diese gute alte Zeit? Ich frage das. Das ist nicht ich will nicht insinuieren. Ich möchte nur fragen, wird sie wiederkommen, diese gute alte Zeit? Oder beginnt es nun, dass die Gesellschaft der Erde mehr und mehr aus dem Gleichgewicht geworfen werden soll und die Endzeitereignisse sich bald überschlagen werden? Nun, niemand weiß das. Ich nicht, ihr nicht, niemand weiß das. Darum lasst uns auch nichts vorhersagen, wo wir uns dann wieder korrigieren müssen. Aber lasst uns auch nicht blind sein gegenüber den Entwicklungen, deren Zeugen wir sind. Lasst uns diese Entwicklungen nicht wegdenken, weil uns ihre Interpretation schlaflos macht. Ihr müsst den Nerv haben, der Realität ins Auge zu schauen. Lasst uns nüchtern sein. Einem lieben Kollegen und Freund verdanke ich die drei Zitate, die ich jetzt lesen werde, aus der Feder Ellen White. Sie sagt über diese letzte Zeit, Satan, es kommt aus den Testimonies, Satan setzt allen Scharfsinn ein. Habt ihr das gehört, allen Scharfsinn? Also wenn der Teufel scharfsinnig wird, dann müsst ihr mit was rechnen, versteht ihr das? Er setzt allen Scharfsinn ein, um unzählige Pläne, habt ihr gehört, unzählige Pläne und Methoden zu ersinnen, damit er seine Absichten erreicht. Und sie sagt es nicht genau, was das ist. Das kann vieles sein. Unzählige, sagt sie. Unzählige Methoden. Er arbeitet darauf hin, hört, hört, die Religionsfreiheit einzuschränken und in der religiösen Welt eine Art Sklaverei einzuführen. Und dann sagt sie, Organisationen und Anstalten werden, wenn Gottes Macht sie nicht zurückhält, unter Satans Anweisung Menschen unter menschliche Herrschaft bringen. Das, was wir heute so genießen in unserer westlichen Welt, die Demokratie wird flöten gehen, Freunde. Seid nicht überrascht. Wir sollen versklavt werden, das ist so. Betrug und Arglist, wie habe ich gesagt, das erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit, wird den Schein von Eifer für die Wahrheit und den Fortschritt des Reiches Gottes annehmen. Ja, das geht dann so in Richtung Papsttum auch natürlich. Ein weiteres wird genannt in Christus kommt bald auf Seite 9 und ein drittes auf Seite 23. Ich lese nochmal. Die Katastrophen zu Wasser und zu Land, die gesellschaftlichen Unruhen, merkt ihr, sie nennt das alles gleichzeitig. Es ist kein Zufall, dass wir von grünen Überlegungen und gesellschaftlichen Umwälzungen gleichzeitig betroffen sind. Das gehört bei Ellen White auch zusammen. Probleme in der Umwelt und Probleme in der Gesellschaft. Die Warnungen vor einem Krieg. Jetzt kommt der Krieg auch noch dazu. Wie waren wir froh die letzten Jahrzehnte, dass wir keinen Krieg hatten? Und wir dachten, ganz ehrlich, das kommt nicht mehr. Wie soll es in Europa einen Krieg geben? Das kommt nicht mehr. Aber wir werden eines Besseren belehrt. Es gibt tatsächlich noch Wahnsinn genug, um Kriege zu führen. Nach allem, was wir hinter uns haben. Ist nicht fertig. Ist unglaublich. Ich verstehe es auch nicht, aber es ist da. Sie sagt, das verheißt nichts Gutes. Das sind Vorboten bevorstehender Ereignisse von gewaltigste Ausmaße. Die Mächte des Bösen sind dabei, ihre Kräfte zu verbinden, sich zusammenzuschließen. Sie stärken sich für die letzte große Krise. Große Veränderungen werden bald in unserer Welt stattfinden und die letzten Entwicklungen werden sehr schnell vor sich gehen. Ich glaube, das kennt ihr, das wird auch öfters zitiert. Das Dritte, wie das verwickelte Räderartige ineinander, das meint sie diese Räder beim Thron Gottes im Propheten Hesekiel, von der Hand unter den Flügeln der Cherubim gelenkt wurde, so steht auch das komplizierte Spiel menschlichen Geschehens unter göttlicher Kontrolle. Inmitten von Kriegen und Empörungen unter den Nationen legt lenkt dennoch der Herr, der über den Cherubim sitzt, die Ereignisse unserer Erde. Kriege und Empörungen der Nationen. Wir dachten immer, unser Friedenskonzept, unser weltweites Friedenskonzept habe sich bewährt. Da wird nichts mehr kommen. Gell? Und jetzt ist das alles in Frage gestellt. Was wir erwarten, ist klar. Wir erwarten ein Zusammenspiel der Mächtigen zur Rettung der Welt. Zusammenspiel der Mächtigen zur Rettung der Welt. Die Protagonisten sind auch klar. Es ist nach Offenbarung 13 sind die USA und es ist das Papsttum. Das sind die Protagonisten der Rettung der Welt. Dass nichts davon wahr ist in Wirklichkeit und dass die alle zu den Zündlern gehören, die dafür sorgen, dass wir so viele Probleme haben, das wird ja nicht offen gesagt. Aber wer mitdenkt, kann das erkennen. Hinweise auf die Uneinigkeit der Kirche gibt es auch. Es ist nämlich so, dass es Leute gibt, fromme Katholiken, die sagen, wir in unserer Kirche haben ein Problem. Und sie prangern die Sünden der Kirche an. Das tun sie, wirklich. Und sie träumen von einer Reform der Kirche. Sie träumen davon, dass wie Phönix aus der Asche die Kirche sich gereinigt erheben wird. Das ist, was sie gerne hätten. Ich verstehe das auch. Ich würde mir das von der Adventgemeinde ja genauso wünschen, wäre ich an dieser Stelle. Logisch, nicht? Und das wird bedeuten, in Zusammenhang mit den USA, dass dann alle glücklich sein werden, weil das Papsttum und die USA ihre Probleme lösen. Die ersten offenen Hinweise darauf, politisch gibt es schon noch im alten Jahrtausend. Als Papst Johannes Paul II. Die USA besucht hat, hat er eine Andacht gehalten in St. Louis. Und in dieser Andacht hat er sinngemäß Folgendes gesagt. Ihr könnt das auf der Vatikan-Webseite finden. Ja? Auf dieser Andacht hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, Amerika als mächtigste Nation der Welt hat einen göttlichen Auftrag, nämlich die ganze Welt dazu zu bewegen, das Gesetz Gottes anzuerkennen. Und klingeln dann nicht eure Glocken? Das ist so, das sollen die machen. Und sie bemühen sich heftig drum, nicht, dass sie diese Oberherrschaft gewinnen. Nicht? Oder auch die Enzykliken des jetzigen Papstes, die sehr mitmischen politisch, auch mit der grünen Bewegung und so weiter. Und überall bauen sich Zwänge auf. Auch über die grüne Bewegung werden Zwänge aufgebaut. Schaut euch das mal genau an. Nicht? Also ihr habt die Kirche, die Zwänge aufbaut und machtpolitisch unterwegs ist. Und immer gibt es einen guten Grund dafür. Es gibt immer einen guten Grund. Rettung der Welt. Der italienische Erzbischof Carlo Maria Vigano. Carlo Maria Vigano, den Namen habt ihr vielleicht noch nicht gehört, der ist auch so nicht bekannt, hat eine Rede gehalten, in der er zum Ausdruck bringt, ist noch nicht lange her, ein paar Wochen, dass er die Kirche reinigen möchte und dass das Ziel sein muss, mit einer gereinigten Kirche, also auch mit einem anderen Papst, der eben nicht geheimklüngelig unterwegs ist und so weiter, mit einer gereinigten Kirche die ganze Welt dazu zu bewegen, zum Gesetz Gottes zurückzukehren. Carlo Maria Vigano, lasst uns die Kirche reinigen, lasst uns zurückkehren zum Gesetz Gottes. Aber wir Adventisten wissen, was das heißt. Aufgrund von Offenbarung 13. Es könnte also durchaus so sein, bitte ihr Lieben, es ist keine Prophezeiung, die ich jetzt gebe, ich lasse euch nur teilhaben an einer Vorstellung, die mir logisch vorkommt. Ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber was ist, wenn die ganze Welt in immer größere Aufregung versetzt wird, wenn immer größere Skandale kommen, wenn immer größere Unterdrückung kommt, und das scheint die Zukunft zu sein, und dann gibt es endlich eine Erlösung, weil ein bekehrter Papst, eine gereinigte Kirche auftritt und sagt, wir haben es alles hinter uns gelassen, wir wollen jetzt wirklich Gott dienen. Und viele gläubige Katholiken werden das aus tiefer Inbrunst annehmen und glauben. Und dann kommen wir und sagen, das ist wirklich fatal, denn wir machen nicht mit. Und dann habt ihr plötzlich ein Setting mit aller neu erlernten Intoleranz, aller neu erlernten Verfolgung, aller neu erlernten Ausgrenzung, die auch in Demokratien möglich geworden ist. Das kann man jetzt alles funktioniert blendend. Und auf einmal heißt es, Entweder du nimmst das Mahlzeichen an oder dein Leben ist in Gefahr. Können wir uns vorstellen, dass unser Leben nochmal in Gefahr kommt? Na, können wir uns heute gar nicht vorstellen. Aber Leute, wer konnte sich vor 5 Jahren vorstellen, was heute ist? Habt nicht zu viel Vertrauen in die Sicherheit dieser Welt. Sie ist nicht da. Übrigens, der Link, der zur Rede Carlo Maria Viganos führt, ist mittlerweile, war nur einige Tage im Internet, gelöscht. Auch interessant, finde ich. Ich kann es nicht mehr beweisen, was ich euch hier gesagt habe. Ich wollte es gern, ich hätte es gern ausgedruckt, war zu spät. Diese Predigt hat einen eigenartigen Titel: Biedermann und die Brandstifter. Was heißt das? Der Titel ist ausgeborgt. Max Frisch, ein Schweizer Autor, hat in den 50er Jahren ein Stück veröffentlicht mit diesem Titel: Biedermann und die Brandstifter. Worum ging es in diesem Stück? Es ging in diesem Stück darum, dass es in einer Stadt viele Probleme gibt. Da gibt es eine Gruppe von Leuten, die Häuser anzünden und so weiter, die sich aber verkleiden als Arme, Obdachlose und zum Herrn Biedermann, die Namen sind natürlich alle symbolisch, zum Herrn Biedermann kommt ein solcher und er nimmt ihn dann, zuerst widerwillig, aber dann doch bei sich auf. Seine Frau versucht ihn ständig davor zu warnen und sagen: Pass auf, der könnte zu den Brandstiftern gehören. Und dann wird Herr Biedermann Zeuge, dass die tatsächlich Benzinfässer auf seinen Dachboden laden. Er wird Zeuge, dass da eine richtige Kombusterei vorbereitet wird, kann es aber nicht glauben, na, das ist ja nicht möglich, dass die das wirklich machen. Na, unglaublich, na, das glaubt er einfach nicht. Stell dir vor, wir würden uns jeden Tag davor fürchten, dass uns jemand das Haus anzündet. Wo kämen wir dann hin? Eine gute Überlegung eigentlich, nicht? Und dann kommt es zu der Szene, das ist die verrückteste Szene im ganzen Stück, dass nämlich die zwei Brandstifter ihn bitten, ihnen Streichhölzer zu geben. Und Herr Biedermann gibt sie ihnen. Und seine Frau sagt: Ja, bist du komplett verrückt? Du kannst ihnen doch nicht noch Streichhölzer geben. Die haben immer noch das Benzin da oben im Dachboden. Und er sagt: Total cooles Argument. Aber wenn das die Brandstifter wären, liebe Frau, dann hätten sie doch Streichhölzer, glaubst du nicht? Das, was dieses Stück sagt, ist, im Grunde genommen wusste man von Anfang an, worauf Hitler hinaus wollte. Denn das Stück beschreibt die hitlersche Geschichte. Man wusste es von Anfang an. Wer Mein Kampf gelesen hatte, konnte nicht überrascht sein. Dass die Judenvernichtung geplant war, war nicht erst klar seit der Wannsee-Konferenz. 1942, 43, nicht? War nicht erst klar seit da. Das war schon vorher klar. Nur, die Leute wollten sich nicht vorstellen, sie wollten nicht da mitdenken und man hat gespürt, angesichts dieser Diktatur kriegst du, wenn du widersprichst, nur Probleme. Also hat man geschwiegen. Und nach 1945 haben noch Leute behauptet, sie hätten nichts gewusst. Und ich habe mit Zeitzeugen geredet. Die haben mir gesagt, wie die Zeit damals war und dass ich habe das nicht gewusst, ein großer Unsinn ist. Ja, Leute, aber wir dürfen ja nicht aus der Geschichte lernen, oder? Darf man ja nicht. Max Frisch hat das versucht. Was ich gerne hätte, ist, dass wir lernen, dass wir merken, wenn Dinge wirklich auf uns zukommen, dass wir sie erkennen, dass wir sie nicht wegdenken, dass wir nicht sagen, nein, das ist ja unmöglich, das kann ja gar nicht passieren. Seid vorsichtig, es könnte wirklich wahr sein. Seid nicht Biedermann. Aber, und das ist jetzt die Schwierigkeit, und ich komme zum Ausgang meiner Predigt zurück, seid auch keine Katastrophenfreaks. Gehört nicht zu den Leuten, die alles krank reden und die nur mehr Angst und Schrecken um sich verbreiten durch das Szenario, auf das sie hinweisen die ganze Zeit. Ihr müsst ausgewogen sein, in der Mitte bleiben, aber auch die Gefahr wirklich erkennen. Sagt nicht, nein, das kann nicht sein, das ist ja vollkommen unvorstellbar. Seid wachsam. So komme ich zu meinem Appell. Bitte hört den Apostel Paulus. Ich appelliere mit seinen Worten. Darum heißt es: Wache auf, der du schläfst. Stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So seht nun zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen. Und kaufet die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständigt, was da sei des Herrn Wille. Und eine Anweisung für unseren Lebensstil. Ihr könnt das ganz allgemein nehmen jetzt. Sauft euch nicht voll Wein, daraus ein unordentlich Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. So sollen wir uns stärken. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen und saget Dank, Dankbarkeit, alle Zeit für alles Gott und dem Vater im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Und seid untereinander untertan in der Furcht Gottes. Kein Krieg in der Gemeinde. Keine Spaltung, sondern Einheit. Einheit unter einer gemeinsamen Berufung. Geschwister, ich möchte nicht, dass irgendjemand hier Angst hat. Ich will nicht, dass jemand Angst hat. Ich habe auch keine Angst. Nicht, weil ich so toll bin oder so mutig, sondern weil ich auf den Herrn vertraue, dass der Herr uns da durchbringen wird. Aber dieses Vertrauen, dass uns der Herr da durchbringen wird, benebelt nicht meinen Geist in einer Form, dass ich mir denke, was da kommt, wird halb so schlimm. Es wird nicht halb so schlimm, es wird doppelt so schlimm. Seid einfach darauf gefasst. Und seid frohen Mutes. Das geht. Mit Jesus im Herzen geht das. Seid frohen Mutes. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.